in einem Kaufhaus überhört der Abteilungsleiter, wie der neue Verkäufer zur Kundin sagt, nein, hatten wir nicht und wahrscheinlich werden wir das auch nicht mehr bekommen. Und da mischt er sich ein und er sagt zu der Kundin, hey, das ist kein Problem, das können wir Ihnen besorgen, kommen Sie übermorgen wieder, wir können Ihnen alles innerhalb von einem Tag besorgen, garantiert. Und diese Frau, die schaut ihn so ein bisschen verdutzt an und bedankt sich, verabschiedet sich und geht. Und dann sagt der Abteilungsleiter zu seinem Verkäufer, wir sagen unseren Kunden nie, dass wir was nicht haben. Wir können alles besorgen. Verstehen Sie? Wonach hat die Kundin denn gefragt? Ob wir Schnee hatten? Okay, war vielleicht auch nicht so gut. Aber wir mögen das, wenn wir Garantien haben, oder? Wenn wir absolute Gewissheit haben über etwas, etwas zu bekommen. Und Johannes schreibt seinen Brief an Christen, die ein Stück weit verunsichert waren. Sein Evangelium hatte Johannes für Suchende geschrieben. Am Ende von seinem Evangelium hat er gesagt, das habe ich geschrieben, damit sie glauben, dass Jesus der Christus ist, der Retter, der Sohn Gottes und damit Gott und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also Johannes möchte Menschen zu Jesus bringen, er möchte, dass Menschen auf einen und auf einen allein vertrauen und das ist Jesus. Er ist der einzige Weg, der uns zu Gott bringt, er ist der einzige, der uns mit Gott versöhnen kann. Einer ist nötig und das ist Jesus. Das ist die Botschaft von Johannes. Und seinen Brief hier schreibt er an Christen, an ein Stück weit verunsicherte Christen. Da kamen nämlich Irrlehrer in diese Gemeinden und die haben gesagt, im Wesentlichen, ja, Jesus, das ist schön und das ist gut, aber wenn du wirklich tief sein willst mit Gott, wenn du wirkliche Tiefe erfahren willst, so wie wir, wenn du wirklich gerettet sein willst, dann brauchst du mehr als Jesus, dann brauchst du eine Gnosis, eine tiefere Erkenntnis, eine tiefere Erleuchtung. Und wenn du nicht unsere Erfahrung hast, dann kannst du eigentlich keine Heilsgewissheit haben. Und diese Gnostiker haben die auch geheißen, diese Irrlehrer, die haben im Wesentlichen gesagt, entweder Jesus ist nicht Gott oder eine andere Variante war, dass sie gesagt haben, Jesus war nie wirklich Mensch, sondern nur so ein Phantom. Und eigentlich egal, wenn Jesus nicht Gott ist oder nicht Mensch ist, dann kann er uns nicht retten. Und sie haben so eine esoterische Erkenntnisreligion geschnitzt. Gepaart mit der verführerischen Botschaft, dass sie gesagt haben, hey, es ist egal, wie du lebst, solange du nur Erleuchtung hast, die wir dir bringen. Und Johannes hat diese Irrlehrer sehr energisch zurechtgewiesen in seinem Brief und er möchte die Leser zur Ausrichtung auf Jesus allein zurückbringen oder dass sie diese Ausrichtung auf Jesus allein bewahren. Und er möchte ihnen Sicherheit geben bezüglich ihrer Errettung und der Ausrichtung ihres Lebens. Und er wird sagen, ihr seid sicher in Jesus. Wenn du irgendwas hinzufügst zu Jesus, dann verlierst du eigentlich deine Heilsgewissheit, weil dann ist es nimmer von Jesus allein abhängig, sondern ist es plötzlich von dir abhängig und dem, was du tust oder nicht tust. Johannes hat geschrieben, ich schreibe euch, damit ihr vollkommene Freude in Gemeinschaft mit Gott habt, weil er ist die Quelle von Freude. Und er hat gesagt, ich schreibe euch, damit ihr nicht in Sünde lebt, sondern gehorsam lebt. Und wenn ihr hinfallt, dann habt ihr Jesus. Dann habt ihr einen Beistand beim Vater. Also nicht Gesetzlichkeit, nicht Selbsterlösung irgendwie. Es ist nicht von dir abhängig, sondern von Jesus allein, was er getan hat. Und er hat gesagt, ich schreibe euch, damit ihr nicht verführt werdet. Hier ist die Wahrheit, dass ihr nicht verführt werdet, dass ihr die Lüge erkennen könnt. Und dann im Vers 13, das ist so der Schlüsselvers, in unserem Abschnitt heute, schreibt er, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also, dass ihr Heilsgewissheit habt. Er sagt nicht, damit ihr ewiges Leben haben werdet, vielleicht irgendwann, wenn ihr glaubt. Nee, er sagt, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben schon habt, wenn ihr glaubt. Jetzt habt ihr das schon. Sicher. Garantiert. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr mit Glauben verbunden seid mit Jesus. Durch Glauben verbunden seid mit Jesus. Dass ihr abhängig seid von ihm, ihm vertraut, ihm hingegeben seid. Und wir wollen heute so ein bisschen über Glauben sprechen. Und ich möchte gern so einleiten, erstmal die Frage stellen, was ist Glauben eigentlich? Johannes wird uns heute zeigen, dass Glauben, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dass das eine unheimliche Macht hat. Das macht uns siegreich über diese gottlose Welt, wird er uns sagen. Über die Versuchungen, über die Lügen in dieser Welt, über den Anpassungsdruck in dieser Welt. Und dann zweitens wird er uns sagen, die Basis unseres Glaubens für unseren Glauben. Und er wird da Zeugen in den Zeugenstand rufen, die Basis für unseren Glauben bezeugen. Aber ich möchte davor stellen die Frage, die prinzipielle Frage, was ist Glauben eigentlich? Und ich habe hier 7 kurze Punkte. Und das wird uns helfen, dann nachher schneller durchzugehen, ohne in diese Dinge, in diese Details immer wieder einzugehen. Erster Punkt ist, Glaube ist eine Entscheidung. Glaube ist eine Entscheidung, jemanden oder etwas zu vertrauen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem auf der Straße. Sie hat gesagt, mir fällt es schwer zu glauben. Hat sogar gesagt, ich würde gern glauben, aber ich kann nicht so richtig. Und es war eine sehr freundliche, eine sehr offene, ehrliche, suchende Person. Und dann im Laufe dieses Gesprächs hat sich so herausgestellt, hat sie noch gesagt, ja, ich bin so perfektionistisch veranlagt, ich möchte gerne immer alles kontrollieren. Ich habe mir gedacht, okay, fällt schwer loszulassen, fällt schwer Kontrolle abzugeben. Das ist wohl das wahre Problem hier. Sie hat gesagt, ich kann nicht glauben. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, das stimmt nicht. Du kannst glauben. Du kannst glauben. Die Frage ist nicht, kann ich glauben oder kann ich vertrauen? Die Frage ist, will ich glauben oder will ich vertrauen? Glauben ist eine Entscheidung. Wir alle können glauben und wir alle glauben ständig. Wir tun es ständig. Wir können gar nicht ohne Glauben leben. Wir glauben, dass die Stühle uns halten, auf denen wir sitzen heute Morgen. Jeder einzelne von uns, sonst hättet ihr euch nicht hingesetzt. Wir glauben, dass das Essen, das wir essen, uns ernährt. Selbst wenn es Fastfood ist. Wir glauben unseren Lehrern. Wir glauben den Wissenschaftlern. Wir glauben sogar in der Regel den Journalisten, das, was wir in der Zeitung lesen oder im Fernsehen sehen. Wir glauben, dass es einen Nordpol gibt, obwohl wir noch nie dort waren. Wir glauben, dass Julius Caesar gelebt hat, obwohl wir ihn noch nie persönlich getroffen haben oder irgendwo ein Foto von ihm gesehen haben. Wir glauben den Historikern, wir glauben unserem Mechaniker, sonst würden wir uns nämlich nie in unser Auto reinsetzen. Wir glauben, dass unser Chef uns bezahlen wird am Ende des Monats. Wir glauben einander, wenn wir uns verabreden und sagen, hey Manfred, treffen wir uns morgen um 19 Uhr, dann glaube ich, dass der Manfred wirklich die Absicht hat, da zu sein. Wir glauben das einfach. Also der Punkt ist, wir sind alle Gläubige, wir sind alle Glaubende, wir alle können glauben. Die Frage ist, wem wollen wir glauben? Zweiter Punkt ist, Glaube beinhaltet ein Urteil über den Charakter einer Person. Wenn ich sage, ich glaube dir, dann sage ich eigentlich, du bist glaubwürdig. Wenn ich dir nicht glaubt, dann sage ich eigentlich, du bist unglaubwürdig, du bist ein Lügner. Dritter Punkt ist, Glaube, Vertrauen hat was mit Beziehung zu tun. Das ist was Persönliches. Auch Glaube an Gott. Glaube ist nicht irgendwie in die Kirche gehen oder äußerlich was Religiöses, äußerliche Religiosität, irgendwelche Traditionen, religiöse Rituale durchzumachen. Das hat nicht unbedingt was mit Glauben zu tun. Das kannst du auch ohne Vertrauen auf Gott tun, ohne Beziehung mit Gott tun. Aber sobald du dich entscheidest, Gott zu vertrauen, wird das sehr persönlich, oder? Da geht es um eine Beziehung mit dieser Person, mit dem Objekt unseres Glaubens. Oder wir könnten auch umgekehrt sagen, Beziehung hat was mit Glauben zu tun. Beziehung lebt von Vertrauen, oder? Wenn ich dir nicht vertraue, dann wird es mir unmöglich sein, wirklich Beziehung mit dir zu leben. Für mich selbst, ich meine, wie lebst du Beziehung mit jemandem, von dem du glaubst, dass er ein Lügner ist im Wesentlichen, dass er nicht vertrauenswürdig ist? Und ich glaube, auch für dich wäre es ein bisschen ein Problem, du wirst es nicht mögen, wenn ich sage, na, ich glaube dir nicht. Und im Hebräer 11 sagt uns Gott, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Unmöglich, Beziehung mit Gott zu leben. Vierter Punkt ist, Glaube definiert nicht die Realität oder definiert nicht das Objekt unseres Glaubens. Also zum Beispiel, dieser Stuhl, auf dem ich sitze, der hält mich unabhängig von meinem Glauben. Ob der mich hält oder nicht, ist abhängig von dem Stuhl, von dem Objekt, nicht von meinem Glauben. Also selbst wenn ich wahnsinnigen Glauben und Vertrauen auf diesen Stuhl habe, wenn der morsch ist und zerbrechlich ist, wird er zusammenkrachen, selbst wenn ich dran glaube. Auf der anderen Seite, wenn ich nicht glaube und unsicher bin und der Stuhl würde mich trotzdem halten, ich werde mich nicht hinsetzen. Also Glaube in Bezug auf Gott, Glaube definiert nicht Gott. Ob es Gott gibt oder wie Gott ist, wer Gott ist, das ist unabhängig von dem, was ich glaube. Gott ist einfach Gott. Er ist der, der ist. Ob ich das glaube oder nicht. Mein Glaube definiert meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu dem Objekt meines Glaubens oder Subjekt meines Glaubens. Fünfter Punkt ist, Glaube hat sehr praktische Auswirkungen. Also, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich dem Stuhl vertraue, dann werde ich mich hinsetzen. Wenn ich dem Stuhl nicht vertraue, dann werde ich mich nicht hinsetzen. Wenn ich dem Manfred vertraue, dann werde ich zu der Verabredung kommen. Morgen. Wenn ich nicht darauf vertraue, dass der Manfred das hält, was er sagt, dann werde ich wahrscheinlich nicht kommen. Wenn ich nicht darauf vertraue, dass er kommt, werde ich wahrscheinlich auch nicht kommen. Also es hat ganz praktische Auswirkungen in unserem Leben. Wenn ich Gott glaube, wird das mein Leben radikal verändern. Sechster Punkt ist, Gott glauben oder Gott vertrauen hat auch was mit Abhängigkeit zu tun. Ich mache mich von ihm abhängig für meine Erlösung, auch für alles andere in jeder anderen Situation. Das heißt, Glauben, an Gott glauben, fordert meine Unabhängigkeit heraus, meine Selbstgenügsamkeit, meinen Stolz. Wenn ich sage, Gott, ich vertraue dir für meine Errettung zum Beispiel oder für meine Versorgung oder was immer das ist, wenn ich sage, Gott, ich vertraue dir, dann bekenne ich eigentlich, dass ich nicht alles selbst im Griff habe. Und vielleicht war das auch so ein Stück weit das Problem dieser Person, mit der ich geredet habe. Wenn ich sage, ich glaube, Jesus, dass du mich retten wirst aus meiner Schuld, dann mache ich mich von ihm abhängig. Dann muss ich auch meine Selbstgerechtigkeit loslassen. Wenn ich sage, Gott, ich glaube, dass du mich versorgen wirst, so wie du es verheißen hast, na, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Dann kann ich ruhen. Vertraue ich nicht auf mich, sondern auf ihn. Ist nicht von mir abhängig, sondern von ihm. Ich mache mich von ihm abhängig. Also auf Gott schauen, in jeder Situation, das ist Glauben. Auf der anderen Seite auf mich selbst schauen, auf mich selbst vertrauen, diese Autonomie von Gott, das ist eigentlich eine Wurzel von Unglauben. Und das führt dann zu Manipulation. Manipulation, Dinge manuell regeln, Dinge in meine eigene Hand zu nehmen. Wenn wir aufhören, auf Gott zu vertrauen, dann fangen wir an, anderem zu manipulieren. Und das ist sehr stressig für uns selbst und auch für die anderen. Siebter Punkt ist, Glauben und Vertrauen drückt sich aus in Hingabe oder in Gehorchen. Wenn ich glaube, dass Gott Liebe ist, wie wir im Vers 8 im Kapitel 2 gelesen haben, wenn ich das glaube, dass Gott Liebe ist, dass er es absolut gut mit mir meint und dass das, was er mir sagt in seinem Wort, es ist das absolut Beste für mich ist, dann werde ich tun, was er sagt. Und Johannes hat gesagt hier im Vers 3 im Kapitel 5, seine Gebote halten ist nicht schwer. Satan will es unterminieren. Das ist der Grund, warum Satan unseren Glauben an Gott unterminieren will. Das hat er im Garten getan, oder? Er hat versucht, die Liebe Gottes, dass Gott es gut mit uns meint, seine Güte in Frage zu stellen. Und wenn ich diese Wahrheit über Gott bezweifle, seinen Charakter, seine Liebe für mich in Frage stelle, dann hat uns der Teufel. Weil dann wird unsere Beziehung mit Gott gestört sein. Und dann alles andere folgt danach. Dann werde ich ihm nicht hingegeben sein, dann werde ich ihm nicht gehorchen. Und das wird mein Leben zerstören. Also die Wurzel von Ungehorsam und Sünde ist eigentlich Unglauben. Also Gott glauben, Gott vertrauen ist die allerwichtigste Aktivität, die es überhaupt gibt. Das ist die wichtigste Entscheidung, die wir treffen. Und Johannes sagt uns hier, wer glaubt, ist siegreich in jedem Aspekt seines Lebens. Und deswegen hasst Satan das, wenn wir Gott glauben. Weil das macht ihn zum Loser. Und wer ist schon gerne ein Loser? Deswegen ist unser Glaube so angefochten. Seht ihr, was Johannes schreibt? Denn alles, was aus Gott geboren ist, Vers 4, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wir sind geborene Sieger, die aus Gott geboren sind, die geistig neu geboren sind aus dem Geist Gottes oder andere Übersetzungsmöglichkeit ist, die gezeugt sind aus Gott. Das sind die, die an ihn glauben. Das ist parallel hier. Und die überwinden diese gottlose Welt. Und wir haben im Kapitel 2 gelesen, was es bedeutet. Die überwinden die Lust der Augen, die sündigen Impulse in uns, Lust des Fleisches, die sündigen Impulse in uns, die Lust der Augen, Habsucht und den Hochmut des Lebens, Stolz. Und das Ganze steht hier im Kontext von Vers 3, wo Johannes gesagt hat, Gott gehorchen ist nicht schwer. Also Glaube überwindet die Versuchungen und den Druck dieser Welt und macht uns frei zu gehorchen. Wenn ich glaube, dass Gott wirklich so ist, wie er sich uns offenbart, dass Gott mich wirklich liebt und dass sein Wille, sein Wort das absolut Beste für mich ist, das macht mich frei von all diesen Lügen und all diesem Schrott, all diesem Zeug der Welt, das uns das Gegenteil einreden will. Und Beziehung mit Gott, Gemeinschaft mit Gott, Einheit mit Gott, mit Jesus durch Glauben, das befähigt uns auch zu widerstehen. Wir tun es ja nicht aus eigener Kraft. Nicht, dass wir alles selbst unter Kontrolle haben oder dass wir uns selbst beherrschen können. Wir können das aus seiner Kraft. Die Bibel sagt uns, er gibt uns das Wollen und das Vollbringen, wenn wir ihm vertrauen. Und so können wir siegreich sein. Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Im Kapitel 2 hat er geschrieben, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und er sagt nochmal, ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt, das, was Gott über sich selbst sagt auch, und ihr den Bösen überwunden habt. Offenbarung 12, Vers 11. Da steht über die Heiligen, sie haben ihn überwunden. Erstens wegen des Blutes des Lammes, wegen Jesu Werk am Kreuz für uns. Zweitens wegen des Wortes ihres Zeugnisses und drittens, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also, weil sie Gott hingegeben waren. Und das ist die zentrale Botschaft der Offenbarung. Da werden wir bald dazu kommen. Die zentrale Botschaft der Offenbarung ist, Jesus ist der Sieger. Und wir sind Sieger mit ihm. Am Ende der ganzen Geschichte, wenn alles gesagt ist und alles getan ist, wird die Sünde und der Tod und der Teufel und alle seine Freunde nicht mehr sein, aber wir werden mit Gott sein in seiner Herrlichkeit. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, sagt Jesus, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wir werden mit ihm herrschen in alle Ewigkeit. Wir sind Sieger in ihm. Unser Glaube bringt uns Sieg. Wir wurden von Jesus erlöst, aus der Welt, aus der Sklaverei der Sünde. Er hat am Kreuz den Tod und die Sünde besiegt und den Teufel besiegt. Diese Herrschaft der Sünde über unser Leben gebrochen. Die entscheidende Schlacht ist geschlagen. Unser Feind ist schon besiegt. Der Sieg ist uns sicher. Könnt ihr nachlesen in der Offenbarung. Und nun bleibt es einfach für jeden Einzelnen von uns, diese letzten Widerstandsnester auszuheben und diesen Sieg in unserem Leben auszuleben. Und das tun wir, indem wir Gott lieben und indem wir ihm vertrauen, sagt uns Johannes. Vers 5, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und das haben die Gnostiker nicht geglaubt. Aber wer ist es, der überwindet, wenn er der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit glaubt auch, dass Jesus Gott ist? Und dass Jesus auch die Offenbarung Gottes ist. Gott hat sich in Jesus sichtbar gemacht. Jesus ist Gott. Gott ist wie Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gott ist wie Jesus, so liebevoll, so barmherzig, so freundlich, so stark, so vollmächtig, so opferbereit. Lies die Evangelien. Kennst du irgendjemanden Besseren als Jesus? Übrigens, das ist, wie wir unseren Glauben stärken, wenn wir in der Bibel lesen. Es ist schwer, jemanden zu vertrauen, den du nicht wirklich kennst. Und so kann unser Vertrauen wachsen. Und wen sehen wir in Jesus? Was sehen wir in ihm? Es gibt keine bessere, keine liebevollere, keine schönere, keine heilere Person im ganzen Universum. Das ist das Faktum, das ist die Realität. Und wenn du das glaubst, dann wirst du ihn lieben. Ganz normal. Und dann wird es ja auch nicht schwer fallen, ihm zu vertrauen. Ich meine, wem sollte man sonst vertrauen, wenn nicht so einer wunderbaren Person? Deshalb sagt Johannes am Ende seines Briefes hier im Vers 21, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Vor falschen Gottesbildern, falschen Gottesvorstellungen. Hier dieser Macho-Gott, dieser, der wartet nur, bis ich irgendwas falsch mache und dann will er mir eine draufhauen. Ist das unser Gott? Nee. Schau auf Jesus. Das ist Gott. Ja, er ist stark, er ist vollmächtig, er wird der Richter sein über Himmel und Erde, über alle werden seine Knie vor ihm beugen. Er wird herrschen, aber er ist so liebevoll, er ist so barmherzig, er ist die Liebe in Person. Er meint es absolut gut mit uns. Und wenn du ihm vertraust, wenn du darauf vertraust, auch wie er ist, dann wirst du die Welt überwinden. Dann wirst du heil leben. Dann wirst du auch ein helles Licht sein in dieser finsteren Welt. Heißt nicht, dass du ein einfaches oder bequemes oder schmerzloses Leben haben wirst. Aber Paulus schreibt in Römer 8, in diesem allen Verfolgungen, Versuchungen, Anfeindung, Leid. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass uns absolut nichts, und ihr kennt die ganze Liste, die er da aufführt, dass absolut nichts uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich bin geliebt von meinem Schöpfer. Er ist mein Retter, er ist mein Freund, er ist mein Herr. Er hat mich erlöst von meiner Sünde, von der Entfremdung von Gott. Er hat die Beziehung mit Gott geheilt, er hat mich versöhnt. Und ich gehöre ihm, ich bin sein. Ich bin sein Kämpfer, ich bin sein Licht. Er und diese Geborgenheit in ihm und in seiner Liebe für mich und diese Liebesbeziehung mit ihm, das trägt mich durch alle Stürme des Lebens. Und eines Tages, wenn alles gesagt und getan ist auf dieser Welt, werde ich immer noch mit ihm sein. Ich bin ein Sieger. Ich werde ein Sieger sein in völligem Heil, in perfekter Herrlichkeit mit ihm. Das ist die Tatsache, das ist die Wahrheit. Zweitens ruft Johannes jetzt Zeugen in den Zeugenstand, die bezeugen, dass Jesus der ist, der er behauptet hat zu sein. Nämlich der menschgewordene Gott, unser Retter, unser Herr. Und er fängt hier mit so ein paar eher schwierigen Versen an. Lass uns lesen hier ab Vers 6. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut und die drei sind einstimmig. Was um alles in der Welt meint er mit Wasser und mit Blut? Gibt alle möglichen Auslegungen. Sind schwierige Verse. Erste Möglichkeit, Luther und Calvin haben das so gesehen. Sie haben gesagt, Wasser und Blut ist ein Bild für die Taufe und für das Abendmahl. Also der Geist, die Taufe, das Abendmahl bezeugen, Jesus ist in uns. Okay, ich weiß nicht, ob ich das glaube, vom Kontext her. Weiß ich nicht, passt es eher nicht so gut. Zweite Möglichkeit ist, dass Johannes mit Wasser und Blut sich auf sein Johannes-Evangelium bezieht, auf das, was er da geschrieben hat oder beschrieben hat, in Kapitel 19, im Vers 33. Diese Stelle, als der Soldat Jesus den Speer durch das Herz gebohrt hat und Wasser und Blut sind herausgeflossen. Und Johannes hat dort gesagt, ich habe es gesehen und ich bezeuge das. Augustinus hat zum Beispiel diese Meinung gehabt. Also im Wesentlichen wird das Wasser und das Blut bezeugen, dass Jesus wirklich ein Mensch war und nicht nur irgendwie ein Phantom. Dritte Möglichkeit ist, dass Wasser symbolisch ist für die Geburt Jesu. Wasserbruch. Wasser, die Geburt und das Blut, der Tod Jesus. Und die vierte Möglichkeit wäre, dass Wasser die Taufe Jesu repräsentiert und das Blut wieder das Kreuz. Tertullian hat diese Sichtweise gehalten. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr glauben wollt. Ich bin ja nicht dogmatisch, was es anbelangt. Das alles hat wohl mit diesen gnostischen Irrlehren zu tun, die gesagt haben, entweder Jesus war nicht Mensch, sondern nur irgendwie so ein Phantom. Oder andere Variante, diese esoterische, dieses Geistwesen Christus ist auf den Menschen Jesus gekommen bei seiner Taufe und hat ihn vor der Kreuzigung wieder verlassen. Und Johannes sagt, nee, Jesus Christus, also Jesus der Christus, beides. Er ist gekommen im Wasser und im Blut. Von seiner Geburt an oder von seiner Taufe an bis zum Tod. Jesus war ein echter Mensch und Jesus war der Christus. Der Christus ist geboren und der Christus ist gestorben. Im Vers 4 hat er die Göttlichkeit Jesu bezeugt. Hier bezeugt er die Menschlichkeit Jesu und dass der Gottmensch Jesus der Christus ist. Und wie gesagt, das ist sehr wichtig, das ist essentiell, weil wenn er nicht Gott ist und nicht gleichzeitig Mensch war, kann er uns nicht retten. Nur Gott kann ein sündenloses Leben leben. Und nur Gott hat den unendlichen Wert, um für all unsere Schuld zu bezahlen. Und nur ein Mensch kann unser stellvertretendes Opfer sein und unseren Platz einnehmen. Also ganz, ganz wesentliche Punkte hier. Und das ist, was Jesus behauptet hat, zu sein. Gott und Mensch. Und wir haben sein Zeugnis. Das hat er über sich gesagt, ohne Zweifel. Aber ein Zeuge hat vor Gericht nichts gegolten. Und deswegen hat Jesus gesagt in Johannes 5 und im Johannes Kapitel 10, die Werke, die ich tue, in dem Namen meines Vaters, diese zeugen von mir. Meine Werke sind auch Zeugen, dass ich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Und hier in den Versen 7 bis 8 haben wir die nächsten drei Zeugen gesehen, den Geist und das Wasser und das Blut. Die bezeugen, dass Jesus Gott war und dass Jesus Mensch war. Und dann im Vers 9 schreibt er über das Zeugnis der Menschen. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen. Also Menschen haben Jesus bezeugt. Und wir haben die besten menschlichen Zeugen, die es gibt. Für die Herkunft von Jesus, für sein sündenloses Leben, für seinen Tod am Kreuz, für seine Auferstehung. Wir haben die besten Zeugen, die es gibt, die das bezeugen. Also erstens zum Beispiel Johannes den Täufer in Johannes 5, den größten Propheten des Alten Testaments. Er hat bezeugt, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Retter ist. Und dann haben wir zweitens die engsten Nachfolger von Jesus, seine Apostel. Das waren die, die ganz nah dran waren an dem Geschehen. Und das sind die besten Zeugen, oder? Wenn es irgendwo einen Unfall gibt oder du bist in einen Unfall verwickelt, dann willst du Augenzeugen haben, die es wirklich gesehen haben. Also es bringt nicht viel, wenn einer sagt, ja, ich war 5 Straßen weiter und ich habe einen Knall gehört, okay. Aber der, der daneben gestanden ist und gesagt hat, ich habe genau gesehen, was passiert ist, das ist der beste Zeuge. Und hier haben wir sehr gute Zeugen. Wir haben die Apostel, die 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs waren. Die waren ganz nah dran an ihm. Einer von denen war der ungläubige Thomas zum Beispiel, der erst geglaubt hat, als der auferstandene Jesus ihm erschienen ist, persönlich. Und als er seine Hände in seine Seite und in seine Hände in die Wundmale legen konnte, da hat Thomas bezeugt, ja, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Wir haben die Evangelisten, die die Evangelien geschrieben haben. Johannes ist einer davon. Wir haben so Typen wie den Paulus. Der war ein Christenverfolger, der war ein Feind von Jesus ursprünglich. Und Jesus ist ihm begegnet und er bezeugt Jesus mit seinem Leben sogar. Und dann als drittes haben wir Maria, die Mutter Jesu. Ich meine, die war nah dran. Die sollte ihn kennen. Ich weiß nicht, hat dich deine Mutter je als den allmächtigen Gott bekannt? Nee, meine sicher nicht, die weiß es besser. Die kennen mich besser als das. Aber Maria hat dieses Bekenntnis abgelegt. Maria hat bekannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und nicht der Sohn von Josef. Und dieses Bekenntnis hat ihr jede Menge Probleme und Schande und Spott eingebracht. War teuer, dieses Bekenntnis. Aber dann viertens haben wir noch fast bessere Zeugen, nämlich die jüngeren Brüder von Jesus. Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast oder Jüngere oder Ältere. Wenn du Jüngere hast, hätten die dich je als Herr und Gott bekannt? Oder hättest du deinen älteren Bruder oder deine ältere Schwester je als Gott bekannt? Wenn es nicht wahr wäre, wohl kaum, oder? Und sie haben das auch erst getan, nachdem ihnen der Auferstandene begegnet ist. Also, hey, die jüngeren Brüder von Jesus, die brauchten echte Beweise, zum Beispiel eine Auferstehung, um sie zu überzeugen. Und dann haben wir als fünftes, glaube ich, die Emmaus-Jünger, und Paulus schreibt von über 500 anderen Menschen, die Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben und ihm begegnet sind. Und okay, diese Fakten sind vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, das Faktum der Auferstehung. Aber die Tatsache, das Faktum selbst, ist eigentlich nicht super kompliziert und es ist nicht super schwer zu überprüfen. Du musst einfach bezeugen können und überprüfen können, dass dieser Jesus wirklich tot war und dass er dann wieder lebendig war. Mal sichtbar geworden ist, mal unsichtbar geworden ist, durch Wände gegangen ist. Ist ein bisschen ungewöhnlich, passiert nicht jeden Tag, aber die Tatsache an sich ist nicht wirklich kompliziert. Also der war tot und dann war er wieder lebendig und ich bin ihm begegnet, okay. Nicht super kompliziert. Und wir haben sehr glaubwürdige Zeugen. Viele von diesen Zeugen sind für ihr Zeugnis grausam gefoltert worden und sie waren bereit, sich das antun zu lassen. Und viele waren sogar bereit, ihr Leben zu geben für dieses Zeugnis. Jakobus, der Bruder von Jesus, die 11 Apostel, Paulus, das waren nicht Leute, die irgendwie leichtfertig irgendwas behauptet haben. Die waren wirklich überzeugt von dem, was sie bezeugt haben. Waren bereit dafür zu sterben. Und ich denke, als Sechste könnten wir auch die meisten von uns zumindest in den Zeugenstand rufen. Ich denke, die meisten von uns können bezeugen, ich bin dem Auferstandenen Jesus begegnet. Ja, vielleicht nicht so wie die 500, die ihn mit eigenen Augen gesehen haben, wirklich physisch gesehen haben. Aber ich habe Jesus erlebt und er hat mein Leben verändert. Das kann ich bezeugen. Also das Zeugnis der Menschen, das Zeugnis der Menschen ist überwältigend. Stell dir vor, ein Gerichtsverfahren. Einfach ganz weltliches, normales Gerichtsverfahren. Wo der erste Zeuge reingerufen wird und er sagt, ja, der so und so war's oder das war so und so. Okay, und dann wird der zweite reingerufen und der bezeugt dasselbe und sagt, ja, der war's und so war's. Und dann wird ein dritter reingerufen und der bezeugt dasselbe. Okay, der Fall ist geschlossen. Es ist erwiesen. Aber das ist nicht genug, dann kommt der 10. rein und der 50. und der 100. und der 500. und alle bezeugen dasselbe. Da gibt es keine Debatte mehr. Das ist offensichtlich. Also wirst du ihnen glauben? Wem willst du glauben? Alles, was wir wissen, alles, was wir aus der ganzen Geschichte wissen, wissen wir von Zeugen. Haben keine Filme von den meisten Begebenheiten. Und selbst Filme können lügen, oder? Alles wissen wir von Zeugen. Und ja, es gab noch andere Zeugen, die haben geleugnet, dass Jesus der war, der behauptet war, hat zu sein. Leute wie den Hohenpriester und die jüdischen Leiter und die Pharisäer. Was denn die guten Zeugen das waren? Waren nicht unbedingt ehrliche Leute. Die haben Jesus als Konkurrenten gesehen. Die wollten ihn aus der Welt schaffen. Und dann gibt es viele Menschen, die keine wirklichen Zeugen sind, die nicht dabei waren, aber die haben so ihre Meinung über Jesus. Und die sagen, nein, Jesus darf nicht der sein, der behauptet hat zu sein, weil das passt mir einfach nicht. Und ich will keinen Gott haben, der über mir steht. Und es darf nicht mehr geben, als was ich mit meinen Augen sehen kann und was ich irgendwie physisch messen kann. Und diese Menschen, die wurden nie angefeindet und haben nie gelitten, wurden nie getötet oder bedroht wegen ihren Aussagen. Die Christen sind in der Regel viel friedliebendere Menschen als ihre Gegner. Aber hier hast du verschiedene Zeugen. Wem willst du glauben? Manche Menschen sagen, ich kann der Bibel nicht glauben, den Augenzeugen. Und übersetzt das wieder so, wenn sie sagen, ich kann nicht glauben, sagen sie, ich will nicht glauben. Ich will der Bibel nicht glauben. Wirklich, warum? Glauben gleichzeitig dem Geschichtsprofessor und der Tageszeitung und dem Wetterbericht und dem Horoskop. Wirklich, aber die Bibel, der kannst du nicht glauben oder willst du nicht glauben. Was ist glaubwürdiger? Und diese Weigerung zu glauben hat weniger mit rationalen Argumenten zu tun, behaupte ich, als viel eher damit, dass sie einfach ihr eigener Gott sein wollen. Und wenn einem eine Tatsache, die bestbezeugteste Tatsache der ganzen Geschichte nicht passt, dann verleugnet man es einfach. Aber wie gesagt, das, was wir glauben, das wird die Realität nicht verändern. Es wird unser Schicksal verändern. Johannes sagt hier, wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das ist eigentlich das Normale. Normalerweise glauben wir Menschen erstmal. Oder normalerweise glauben wir das, was wir in den Nachrichten hören, dass es wirklich passiert ist, dass da von mir aus Demonstrationen in Ägypten waren. Normalerweise glauben wir unseren Lehrern und unseren Freunden und unseren Kollegen. Und weiß nicht, wenn mir einer von euch erzählt, wir waren auf Urlaub in Österreich, dann glaube ich das normalerweise. Oder wenn er mir erzählt, ich habe eine Schularbeit gehabt, dann sage ich nicht, ah nee, hast du nicht. Normalerweise glauben wir das. Nur wenn wir eine negative Erfahrung gemacht haben und ich habe immer wieder erfahren, dass du mich belügst und belogen hast, dann wäre ich skeptisch. Aber normalerweise glauben wir erstmal das, was Menschen sagen. Und Johannes ruft hier jetzt noch einen größeren Zeugen in den Zeugenstand, in Vers 9. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Gott, der Vater, hat Jesus bezeugt. Bei der Taufe hat er gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an den ich Wohlgefallen gefunden habe. Also der Vater selbst hat hier die Göttlichkeit Jesu bezeugt. Ihr wisst, wenn ein Mensch einen Sohn hat, wird es ein Mensch. Wenn mein Hund einen Sohn hat, wird es ein Hund. Wenn Gott einen Sohn hat, ist er Gott. Das war das Denken der Juden damals auch. Also wenn Jesus behauptet hat, dass Gott sein Vater ist, hat er für sich beansprucht, Gott zu sein. Und der Vater hat es bezeugt. Dies ist mein geliebter Sohn. Er hat auch bezeugt die Sündenlosigkeit von Jesus. An ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Und am Berg der Verklärung hat er es nochmal bezeugt. Und er hat gesagt, ihn hört. Hat bezeugt, dass Jesus die Wahrheit sagt. Ihn hört. Der Vater hat Jesus bezeugt, dadurch, dass er ihn auferweckt hat. Von den Toten hat der Vater bezeugt, ja, Jesus war der, der behauptet hat zu sein. Und die ganze Bibel ist von Gott inspiriert. Also das, was wir hier lesen, ist das Zeugnis Gottes über Jesus. Und wenn wir so im Allgemeinen eigentlich den Menschen glauben, das, was sie sagen, warum denn Gott? Haben wir jene schlechte Erfahrung mit Gott gemacht? Hat Gott jemals gelogen? Nee, wir wissen, Lügen ist eines der Dinge, die Gott nicht kann. Es gibt Dinge, die Gott nicht kann. Eines ist Lügen. Gott kann nicht lügen, weil das ist gegen seinen Charakter. Im Gegensatz dazu, jeder Mensch ist ein Lügner. Ich bin ein Lügner, du bist ein Lügner. Lass uns ehrlich sein. Jeder Mensch hat schon mal gelogen. War schon mal nicht ganz ehrlich. Und das fängt ganz früh an schon. Ich frage meine Jungs, Jungs, habt ihr schon die Zähne geputzt heute? Ja. Ich frage die Mama sagt nein. Jeder Mensch ist ein Lügner. Gott kann nicht lügen. Unser Gott ist absolut glaubwürdig und vertrauenswürdig und er hat das durch eine sehr lange Geschichte bewiesen. 100%. Du kannst dich auf Gott 100% verlassen. Das Zeugnis Gottes ist größer als das Zeugnis der Menschen. Und das, was Gott über Jesus offenbart, ist absolute Wahrheit. Das ist das Faktum. Du kannst es glauben oder nicht, aber das wird die Wahrheit nicht ändern. Es wird deine Beziehung mit Gott verändern und wo du die Ewigkeit verbringst. Aber nicht wer er ist und wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Oh, Johannes sagt nicht, das ist ein schwachen Glauben oder das ist Kleinglaube. Nee, du sagst, Johannes sagt, du sagst, Gott, du bist ein Lügner, wenn du ihm nicht glaubst. Gott, du bist ein Lügner, Gott, du bist böse. Das ist, was du sagst, wenn du ihm nicht glaubst. Wir haben gesagt, Glaube oder Unglaube bedeutet ein Urteil über den Charakter einer Person. Und wenn du dich entscheidest, Gott nicht zu glauben, dann sagst du, Gott, du bist unglaubwürdig, Gott, du bist ein Lügner, Gott, du bist ein Charakterschwein. Das ist, was du sagst. Und das ist nicht heil, das zu sagen. Und das macht deine Beziehung mit Gott unmöglich. Denn dies ist das Zeugnis, sagt Johannes. Es ist so sonnenklar, was er sagt. Danke, Johannes, dass du so klar redest. Seht ihr Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Nicht in der Religion, auch nicht in der christlichen Religion unter Anführungszeichen, nicht in Selbstgerechtigkeit, nicht in Selbsterlösung, nicht in irgendeiner Erkenntnis oder Erleuchtung oder Meditation oder Buddha oder Mohammed oder Krishna. Nee, dieses Leben, ewige Leben, ist in einer Person allein, in Jesus Christus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich allein. Niemand sonst hat deine Schuld aus dem Weg geräumt, die dich von Gott trennt. Nur Jesus allein. Habe ich Jesus, habe ich alles. Habe ich Jesus nicht, habe ich nichts. So einfach ist die Gleichung. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Noch irgendwelche Fragen? Ich meine, das ist so klar. Wenn du Jesus hast und er dich, wenn du dich ihm anvertraut hast, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dann hast du ewiges Leben. Sprich, Gemeinschaft mit Gott. Und das ewige Leben fängt schon hier an. Nicht erst irgendwann, wenn wir gestorben sind. Jetzt kannst du Beziehung mit Gott leben, wenn du willst, wenn du glauben willst. Auf der anderen Seite, wenn du Jesus nicht hast, wenn du nicht durch Glauben mit Jesus verbunden bist, wenn du ihn nicht in dein Leben eingeladen hast, dich ihm ausgeliefert hast, dann hast du nicht das Leben, sondern hast du den Tod. Denn er ist das Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes, der Name bedeutet so viel auch wie die Natur oder die Person. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Absolute Heilsgewissheit in Jesus. Wenn du Jesus irgendwas hinzufügst oder wenn du ihn und seine Liebe aus dem Zentrum deines Lebens rausnimmst, sprich Gesetzlichkeit, dann verlierst du diese Heilsgewissheit. Aber Johannes sagt, und dies habe ich geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen Gottes, des Sohnes Gottes glaubt. Absolute Gewissheit. Und nochmal den letzten Vers in diesem Buch. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das ist hier die letzte Aussage, das ist hier der Punkt. Hütet euch vor falschen Gottesbildern, vor selbstgeschnitzter Religion. Und hängt euch ganz und voll an Jesus. Amen. Vater, wir danken dir für diese Gewissheit, dass wir nicht durchs Leben gehen müssen und unsicher sein müssen, ob wir in der rechten Gemeinschaft mit dir sind und ob wir die Ewigkeit mit dir verbringen, ob wir gerettet sind, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Ich danke dir, dass wir in Jesus 100% absolut sicher sein können. Und ich danke dir für dein Zeugnis, Herr. Wir danken dir, dass du uns so geliebt hast, Herr Jesus, dass du, der du Gott bist, Mensch geworden bist, um uns zu erlösen. Danke, Herr. Und ich danke dir, dass du so bist, wie du bist, dass du Liebe bist, dass du so gut mit uns meinst, dass du so viel Wohlwollen und Güte für uns hast. Das macht es uns leicht, dir zu vertrauen und dich zurückzuleben. Und so, Herr, bete ich, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dass du uns ganz neu, ja, Gewissheit schenkst, dass du jeden Zweifel rausnimmst aus unserem Herzen, während wir betrachten, dass du uns von jeder Gesetzlichkeit oder wenn wir irgendwie dieses Zentrum verloren haben, dich irgendwie so an den Rand unseres Lebens gerückt haben, dass du das zurechtrückst. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns begegnest. Denn du lebst und du bist hier. Und so segne jetzt unsere Abendmahlzeit und offenbare dich uns ganz neu durch deinen Geist. Tiefer, als Worte es tun können. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen.